frisch wieder da aus den Kriegsfilmen. Darf ich fragen?
Ja, sehr gut.
Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt. Wir haben eine neue Abwesenheit. Wir haben das beste Level, das es überhaupt gab. Im Juni. Nicht wahr? Aber der Pastor darf nicht lügen. Der Pastor darf nicht lügen. Aber dafür haben wir ein paar heiße Tage vor uns. Meine Güte, es geht. Und einige freuen sich und einige wahrscheinlich nicht. Wir befinden uns in einer Themenserie und es heißt How to Not Be an Idiot. Und es handelt sich eigentlich um das Thema Weisheit. Ich möchte gerne eben erkennen, was es heißt, Weisheit zu erlernen. Und das ist ein Wort, was wir anhand von diesen Themenserie immer wieder unterstreichen, weil da steht in Gottes Wort. Wir müssen Weisheit, wir müssen es erlernen, wir müssen es zu uns holen, wir müssen es ergreifen und nehmen mit beiden Händen. Und so das ist quasi der Fluss oder eben unser Fokus bei diesen Themen sehen. Bevor wir hier richtig loslegen, ich möchte uns alle wissen lassen, dass in 2 Wochen wir sind nicht hier. Okay? So die der Nachbarnschaft und schau, dass sie nicht eingeschlafen sind, also vor lauter
Begeisterung.
Wir sind nicht hier in 2 Wochen. Wir sind in der Christuskirche.
So,
okay, wir sind nicht hier. Warum wir hier nicht sein dürfen? Nein, es gibt jedes Jahr, um diese Jahreszeit, es gibt eine Allianz Gottesdienst. Und wir sind ein Teil, das offene Tür, wir sind ein Teil von dieser sogenannten evangelischen Allianz hier im Raum Lörrach. Das heißt, wir genießen gute Gemeinschaft mit anderen Kirchen, anderen Gemeinden hier in unserem Raum. Und ich bin gut befreundet mit vielen diesen Pastoren hier aus unserem Raum. Und so dieses Jahr, letztes Jahr waren wir im Park, glaube ich, nicht wahr? Im Rosenfelspark. Dieses Jahr, wir sind auf dem Gelände von der Christuskirche. Und so ist eigentlich wie unsere zweite Heimat, und diejenige, die schon bei einem Lobpreisabend dabei gewesen ist, oder in Sisterhood. Und so, wir werden dort sein, am 7. Juli, werden wir unsere Allianz-Gottesdienst, es wird bestimmt packvoll sein, also mit Geschwistern in Anführungszeichen, die du nie wusstest, dass du hast. Okay? Es gibt Brüder und Schwestern, die du noch nie kennengelernt hast. Und so, wir wollen diese Zeit richtig genießen und einige unserer Teams sind dort involviert und es ist einfach eine gute Gelegenheit, als Christin einen Stand zu nehmen für unsere Stadt. Ist gut? So, am 7.7. Ich würde gerne hier einsteigen mit. Anhand dieses Themas hier, wir haben darüber gesprochen, es gibt einen Unterschied zwischen Kopfkenntnis und Weisheit. Einer hat mal gesagt, dass Wissen ist horizontal. Das heißt, Wissen bekommen wir natürlich von anderen Menschen, von Büchern, wenn aus der Schule, gell, also einige Schüler, sie freuen sich, dass es morgen wieder losgeht und man darf wieder lernen. Wissen horizontal, Weisheit vertikal. Wir bekommen Gottes Weisheit in Bezug auf die Situation, in der wir uns befinden. Wie soll ich reagieren? Was soll ich jetzt tun? Was soll ich sagen? Was soll ich nicht sagen? Vertikal. Wir brauchen Gottes Geist in uns, damit wir in göttlicher Weisheit wandeln. So, das ist der Unterschied. Und so einer hat mir eben ein paar Dinge geschickt, ein paar Aussagen dazu, auf den Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Wollt ihr es hören? Okay. Die 2 und 3 Leute, die sich melden, ihr könnt hier auf den Bühnen und wir werden uns hinsetzen und wieder flüstern. Würdet ihr diese hören?
Ja.
Sehr gut. Okay, Wissen ist wie Unterwäsche. Das fängt schon gut an. Wissen ist wie Unterwäsche. Es ist nützlich, sie zu haben, aber nicht wirklich, sie zu zeigen. So ist es. Ja, du musst nicht immer alles jemandem erzählen, was du weißt. Ja, das ist Weisheit. Ja. Wissen ist die Erkenntnis. Das ist normal, ja? Wissen ist die Erkenntnis, dass eine Tomate eine Frucht hat. Das stimmt. Ja? Ja, die Italienerin hier, also dort, wo die Tomaten, also richtig schön wachsen in die italienische Sonne, sie weiß das. Du wusstest es vielleicht nicht. Eine Tomate ist eine Frucht. Okay. Aber, so das ist Wissen, diese Erkenntnis, dass eine Tomate eine Frucht ist. Weisheit ist, wenn man sie nicht in einem Obstsalat hat. Okay. Ich habe mehr Weisheit, komm einfach auf mich zu. Nach dem Gottesdienst, ich habe hier viele Dinge mehr aufgeschrieben aus die Tiefe meiner Weisheit. So, wir überprüfen gerne hier einsteigen mit Sprüche Kapitel 15. Sprüche Kapitel 15. Wer Furcht vor dem Herrn hat, erlangt Weisheit. Diesen Vers haben wir in den letzten paar Wochen gelesen, oder eigentlich ein anderer Vers, dann haben wir einen anderen Vers. Diesen nächsten Teil möchten wir gerne unterstreichen. So, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, erlangt Weisheit. Bevor man zu Ehren kommt, und das möchten wir alle irgendwie, möchten alle geehrt werden, möchten alle irgendwie irgendwelche Anerkennung bekommen, der ist toll. Bevor man zu Ehren kommt, muss man Bescheidenheit lernen, Demut. Bevor man zu Ehren kommt, muss man Bescheidenheit lernen. Und hier ist die Aussage. Demut, Bescheidenheit kann gelernt werden. Wir müssen uns anstrengen. Es gibt Dinge, die wir unternehmen können. Und das schauen wir hier an. Ich möchte gerne eine Geschichte hier anfangen. Eine Geschichte, was ich in der Vorbereitung gelesen habe. Und ich dachte, Mann, Mann, das ähnelt sehr einen Abschnitt in der Bibel. Und so anhand von dieser Geschichte, werden wir eine Geschichte in der Bibel auch anschauen. Aber das kam aus dem Internet. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber eines Tages kam ein weiser Mann mit ein paar Fragen zu einem König. Okay, weiser Mann und der König. Der Weise musste lange in der äußeren Halle warten, weil der König sehr beschäftigt war. Wie jeder König. Schließlich sagte der König, er könne reinkommen. Als der Weise die Halle betrat, nahm er zuerst seinen Hut ab und verbeugte sich vor dem König. Sofort nahm der König seine Krone ab und verbeugte sich vor dem Weisen. Die Minister und andere, die um den König herum waren, fragten, was machst du da? Er nahm seinen Hut ab, weil er ein gewöhnlicher Mann ist. Aber du bist doch der König. Der König sagte zu seinem Diener, ihr Narren, glaubt ihr, dass ich einem gewöhnlichen Menschen unterlegen bleiben will? Er ist demütig und bescheiden. Seine Demut ist eine unvergleichliche Tugend. Er zeigte mir seinen Respekt. Wenn ich meine Krone nicht abnehmen würde, dann würde ich wenig Demut zeigen als ein gewöhnlicher Mensch. Und ich würde von ihm besiegt werden. Wenn ich der König bin, sollte ich in allem vorbildlicher sein als jeder andere. Deshalb nahm ich meine Krone ab und verbeugte mich vor ihm. So, was wir gerade anhand von dieser Geschichte gehört haben, ist auch hier in Philipperbrief Kapitel 2 zu lesen, ein Abschnitt, was sehr bekannt ist. Er, Gott, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Überleg mal. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz für einen Verbrecher, unser Jesus. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm aus Ehrentitel diesen Jesus den Namen gegeben, der bedeutender ist als jede andere Name. Und wir sagen zusammen, Amen. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm, alle, eines Tages, ob wir es wollen oder nicht, werden es tun, meine Lieben.
werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Lass uns beten. In Jesu Namen, Gott, wir treten vor dir heute Morgen. Wir danken dir, dass du uns hier dein Wort offenbarst. Wir möchten gerne erkennen, wozu du alles bereit warst, Jesus. Für uns dein Leben hinzugeben, Mensch zu werden und gleichzeitig zu erkennen, dass wir es auch tun können in dem Augenblick, was heißt dein Wort, dass wir uns erniedrigen sollen, damit du uns erhöhen kannst. Dass wir wirklich anhand von dein Wort erkennen, dass Bescheidenheit und demütig zu leben, ist die Weisheit Gottes. Und wir profitieren dadurch in Jesu Namen. Amen.
Amen.
In der Sprüche, wir haben gerade eben anhand von dieser ersten Vers eben noch die Sprüche gelesen. Gott ermutigt uns anhand von der Weisheit aus seinem Herzen auf einem ganz anderen Niveau zu treten. Und es ist möglich, anhand von einer Mentalität, die uns so prägen möchte in unserer Welt, es ist möglich, diese Mentalität, diesen Weltgeist, diese Geist, was in unserer Gesellschaft so herrscht, nur bezogen auf mich, meine Interessen, meine Bedürfnisse. Es ist möglich, das Ding hier zu kreuzigen und wirklich auf eine ganz andere Ebene zu leben. Und das ist die Weisheit Gottes. Jeder möchte, wir haben in den letzten paar Wochen gesagt, jeder möchte segnen. Wir möchten gesegnet werden. Bitte sei ehrlich, du möchtest gesegnet werden. Du möchtest gerne gesund sein. Du möchtest gerne Freude haben im Leben. Jeder hier möchte gerne Frieden haben. Meine Lieben, es gibt nichts, was uns so viel Frieden schenken kann, als wegzuschauen von selbst und hin zu anderen. Und in dem Augenblick, wo du weißt, dass du weißt, dass dein Leben hat gezählt in diesem Augenblick, dass dein Leben war ein Segen für jemand anderes. Und du hast Gott erlaubt, dass er dein Leben gebraucht, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Das schenkt dir so eine Frieden, so ein gutes Gefühl. Es ist sogar wissenschaftlich bewiesen worden. Es löst, jemand anderes zu helfen, selbstlos zu helfen, löst in uns, laut Wissenschaftler, ein Glücksgefühl aus. Was vergleichbar ist wie auch immer, Sex und andere Dinge, was uns ehrlich sagt, es ist wissenschaftlich bewiesen worden. Und so, anderen Menschen zu dienen, ist Gottes Weg, ist es Gottes Weisheit. Und uns zu demütigen und vor anderen Menschen oder anderen Menschen in die erste Stelle zu setzen, das ist Weisheit. Und deswegen Gott sagt uns, bleib nicht länger dumm. Ich will kein Idiot, ich will kein Dummer oder Dummkopf sein, wie es in manchen Übersetzungen heißt, bleib nicht länger dumm, denn ihr sollt leben. Geht diesen Weg der Weisheit. Das ist ein hartes Thema heute. Demut. Wer möchte gerne eben mehr darüber hören? Also nicht die meisten. Aber dummes Verhalten und Handeln. Und immer mehr Fokus auf dich, auf uns. Es führt zu wenig Lebensqualität. Wenig Lebensqualität. Und dann haben wir gesagt, am Anfang dieses Themas, der Weg der Weisheit verspricht Lebensqualität. Und so das hier zu erniedrigen und andere Menschen zu erhöhen, das ist Gottes Weg. Das ist der Weg der Weisheit. Und so durch den, wo wir stehen im Leben, auf ein festes Fundament. Auf ein festes Fundament. Und es ist nicht basiert auf was wir so alles toll machen können. Mein Leben ist nicht basiert darauf, also wie ich gut dastehe, sondern es ist basiert auf was er so alles tun kann. Durch mein Leben. Und ich behaupte, es ist kaum was Schöneres, als jemanden zu beobachten, jemanden kennen zu dürfen, der demütig lebt. Und im Januar dieses Jahr, wir haben eine Themenserie gemacht, es hieß Ein neues Ich. Und wir haben, glaube ich, ein Thema behandelt und es hieß Frei von Selbst. Und wir haben darüber gesprochen, über die Vorteile eines demütigen Lebens. Und es gibt Vorteile in dem Augenblick. Wir haben jetzt gerade davon gehabt, Segen und Gesundheit und. Aber das, was in Gottes Wort so deutlich zu sehen ist, Demut zieht Gottes Nähe an.
Ich denke, das ist ein großer Vorteil. Das ist ein großartiger Vorteil.
Demut zieht Gottes Nähe an. Das lesen wir hier in Sprüche. Der Herr hält sich fern von denen, die ihn missachten. Die sagen, Gott sagt, er hält sich fern von denen. Und dann in dem Augenblick, wo wir so sehr Gott brauchen, weil wir eine Rechnung bekommen haben, wir brauchen ihn jetzt dringend. Und doch, die ganze Zeit haben wir ihn missachtet. Gott sagt, er hält sich fern von denen. Und zu dem, ich will ihn immer ernst nehmen. Wenn wir ihn missachten, er ist fern von uns, aber er achtet auf die Bitten derer, die ihm gehorchen. Wir haben ihn ernst genommen. Hier noch deutlich, die Hochmütigen, das ist Jakobus, die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber er hilft denen, die wissen, die sie ihm brauchen. Hast du gewusst, du brauchst Gott? Haben wir wirklich feststellen können in unserem Herzen, Gott, wir brauchen dich. Und was ist das letzte Mal, wenn du den Tag durchgestartet hast mit, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und doch, Demut kommt nicht von alleine. Ich denke, es kann, genau wie die Weisheit, es kann erworben werden. Wir können lernen, wie in diesem ersten Vers, das wir sprechen, wir können lernen, was es heißt, demütig zu sein. Und es ist etwas, wonach wir streben müssen. Wir müssen es wollen, bescheiden zu leben. Denn wer sich selbst, und achte auf diesen Wortlaut, Jesus spricht hier und er sagt, denn wer sich selbst erhört, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt. Das heißt, wir spielen hier eine Rolle. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhört werden. Das heißt, Demut kommt und fällt nicht einfach auf uns von Himmel herab, in dem Augenblick, wie das Gesetz der Schwerkraft und wie, wer war das? Das war Isaac Newton, glaube ich. Er saß unter diesem Apfelbaum und der Apfel fiel auf seinen Kopf, wir haben es gelernt. Und er hat dieses Gesetz der Schwerkraft gegen ein paar von unserer Schüler, alle anderen fragten. Wusste ich nicht. Ja, das hast du damals in der Schule gelernt, das hast du schon vergessen. Aber Sir Isaac Newton, er hat dieses Gesetz der Schwerkraft entdeckt und Apfel fiel auf sein. Und das war dieser erläuternde Moment. Und wie funktioniert dieses Gesetz der Schwerkraft? Aber so funktioniert es nicht bei uns mit Demut. Demut kommt nicht, weil wir unter einen Baum sitzen und weil wir einfach nur meditieren. Natürlich, umso mehr wir über Gottes Prinzipien nachsinnen, umso mehr wir Gottes Wort in uns hineinbekommen, umso mehr fangen wir an zu kapieren, dass wir nichts taugen können ohne ihn. Und das ist der Anfang aller Weisheit. Wir haben eine Ehrfurcht vor Gott. Aber heute, ich möchte uns zeigen, eigentlich anhand von einer Liste, was ich von Billy Graham, der gute alte Evangelist, Billy Graham, der vor ein, zwei Jahren gestorben ist, der diese Welt wirklich auf den Kopf gestellt hat, in Bezug auf Menschen, wo sie mengenweise zum Herrn geführt worden sind. Und er hat, diese Liste habe ich vor vielen Jahren gesehen, und er hat 5 Wege aufgeschrieben, wie man sich demütigen kann. Und so nochmals, dieses Wortlaut, wie man sich demütigen kann. Und wer sich selbst erniedrigt. Und so, es ist nicht dieses Gesetz der Schwerkraft. Es fällt einfach auf uns und plötzlich ist so, an einem Tag X, also du wachst auf und du isst deine Cornflakes. Und dann merkst du also plötzlich, also du bist der demütigste Mensch, den es jemals gab. Demut geschieht anhand von Situationen und in der Praxis. Wir lernen, was es heißt, manchmal eine Situation in diesem Mund zu haben. Vielleicht weißt du alle Antworten in Bezug auf eine bestimmte Situation, aber du musst nicht immer alle Antworten geben. Nur wenn du gut dastehst. Und viel zu oft ist es situationbedingt. Und so Demut kann in der Praxis gelernt werden. Und so will ich mir mal manche dieser Listen. Und so, ich versuche, ich bin ganz mutig heute, normalerweise bringe ich 4, manchmal 5 Punkte, höchstens. Aber heute bringe ich 5 Punkte. Okay, seid ihr bereit? Wer ist bereit, mitzuschreiben? Lass uns heute mitschreiben. Das ist wie in der Bibelschule. Du kannst diese Dinge aufschreiben. 5 Wege, wie man sich demütigen kann. Einige von diesen Dingen selbstverständlich, also könnte man sagen. Andere Dinge, wir werden kurz die Handbremse ziehen, wir werden kurz anhalten. Andere Punkte, wir werden vielleicht kurz drüber fliegen. Aber es sind alle gut. Und jetzt in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, möchte ich uns für diese 5 Punkte hier anschauen. Das erste hier, bekenne regelmäßig, wir betonen auf regelmäßig, deine Sünde vor Gott. Nicht vergessen, wir sprechen von Demut. Bekenne regelmäßig. Wann war das letzte Mal? Ich denke, wir können sagen, jede sündigt. Aber es gibt nicht so viele, die täglich ihr Herzen prüfen. Die Sünde vergessen, bereinigen lassen. Treten vor Gott. Bekenne regelmäßig deine Sünde vor Gott. Täglich. Es ist eine tägliche Sache. Und es ist gut, eine gesunde Selbstbeurteilung eben zu machen in deinem Leben. So, okay, das war das Erste. Okay, hier steigt es ein bisschen. Bekenne deine Sünde vor anderen. Das habe ich auch schon gewusst. Es ist etwas, schon etwas Gottes Weisheit zu hören, aber tun wir das auch. Wir können die Weisheit erwerben, aber setzen wir es an. Bekenne deine Sünde vor anderen. In 1. Johannes 1, Vers 9, gerade vor ein paar Wochen haben wir es gelesen. Wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, ist er gerecht und treu, uns unsere Sünden zu vergeben und uns für alle Ungerechtigkeit zu reinigen. Okay, das ist schon mal vor Gott. Aber in Jakobus Kapitel 6 oder Kapitel 5 steht diesen Vers: Bekennt eure Sünde voreinander. So, in diesem Kontext, wir lesen anhand von Jakobus, und der Vers ist nicht hier, aber es heißt tatsächlich: So wie wir unsere Schuld einander bekennen, werden wir geheilt. So, wir bekommen Sündenvergebung, wenn wir sie Gott bekennen, aber wir werden tatsächlich freigesetzt und geheilt in dem Augenblick, wo wir unsere Sünde anderen Menschen bekennen. Aber keiner will das. Keiner will irgendwie bloßgestellt werden. Und es ist eine der größten Prüfungen, nicht wahr? Eben für uns als Menschen, weil wir immer gut vor anderen Menschen dastehen möchten. Wir möchten nicht gerne, dass eine meine tiefste Sünde weiß. Und wir möchten gerne, dass alle denken, der Beste. Was ist der Beste? Und wir möchten nicht, dass Menschen schlecht über uns denken. Aber das ist der Geheimnis an der Leib Christi. Und hört gut zu, wenn wir authentisch miteinander sind. Und wenn wir, hört gut zu, wenn wir sorgfältig im Vertrauen mit diesem Sündenbekenntnis jemand anderes und sie sagen, hört gut bitte mit mir.
Ja, ich kann mich auch noch abwarten, was das jemand anderes zu erzählen.
Denke manchmal, welche, vielleicht im Unterbewusstsein, was sehen wir an Schwäche von dir? Ich erzähle diesen Witz ganz kurz. Ihr kennt diesen Witz. Es waren 3 Pastoren und sie haben eine Gebetsrunde gemacht und sie trafen sich zusammen, sie wollten miteinander beten und der eine sagt: Hey, Jungs, lassen uns unsere Sünden einander bekennen. Und so der eine sagt: Ja, Jungs, weiß ich, was es ist, aber eben letzte Woche ist mir wieder passiert, immer wieder, ich habe ein Problem damit, ich rauche meine Mama, sagte der eine Pastor. Und die anderen: Okay, wir beten für die Brüder. Und dann der andere: danke für deine Ehrlichkeit. Jungs, würdet ihr bitte für mich beten? Danke für deine Ehrlichkeit, aber ich habe Probleme mit Alkohol. Ich trinke sogar nachts, wo meine Frau schon schläft und sie weiß es nicht mal. Würdet ihr bitte für mich beten? Und dann sie guckt dann den Dritten an und sie haben: Was ist eine größte Sünde, also wofür können wir beten? Wir erzählen, ja, ich habe das größte Problem mit Geschwätz und ich kann kaum abwarten, diesen Kreis zu verlassen und das andere zu erzählen. Die gute Arbeit. So, bekennen deine Sünden vor allem. Vollständige Demut vor Gott gibt es nur, wenn es auch Demut vor den Menschen gibt. So, Demut vor Gott geschieht auch nur in dem Augenblick, wo wir bereit sind, anderen an uns. Und ich meine nicht willkürlich in der Stadt, also ich habe am letzten Sonntag gehört, in meiner Gemeinde, und der Pastor hat gemeint, ich muss meine Sünden haben, bekennen, du gehst auf irgendeine Fremde in der Stadt und du fängst an, eben deine größte Sünde zu erzählen, und dann steht da und mit großen Augen. Nein. Im Vertrauen mit anderen Christen. Und deswegen müssen wir diese Art Beziehungen haben. Sei geduldig mit anderen, wenn sie dich ungerecht behandeln. Sei geduldig mit anderen. Wir wissen, wir sollen eigentlich damit rechnen. Wir werden schlecht behandelt. Sei geduldig mit denen. Nach diesem Maß, wo wir geduldig sind mit anderen, wird diesen selben Maß uns zugeteilt in dem Augenblick, wo du anderen ungerecht behandelst. Und wenn wir geduldig auf die ungerechten Anschuldigungen und Handlungen anderer reagieren, zeigt sich in dem Augenblick unsere Stärke des göttlichen Charakters. In dem Augenblick. Nummer 4, ordne dich bewusst anderen in Autorität unter. Und hier ziehe ich die Handbremse ganz kurz. Das Thema ist Demut. Das Thema ist Bescheidenheit. Und wir leben in einer, wir haben es schon gesagt, eine rechthaberische Gesellschaft, nicht wahr? Oder ist es nur eine Schweiz? Ich war nicht wohl. Haben wir ein paar Schweizer? Wir sind eine sehr rechthaberische Gesellschaft in unserem Land. In Europa überhaupt, wir wollen immer Recht haben. Und hier heißt es, ordne dich bewusst anderen in Autorität unter. Den Guten und den Schlechten. Das heißt, wenn dein Chef irgendwo falsch liegt in Bezug auf eine Situation, und vielleicht ist es unfair, aber er ist doch dein Chef. Das heißt nicht, dass du der letzte Trickmacher und du erlaubst alles und so weiter und so fort. Aber manchmal wir sollen geduldig sein mit dieser ungerechten Behandlung, auch von Menschen in der Autorität. Und wie wir über unsere Autoritätspersonen in unserem Leben sprechen manchmal. Politiker, lass uns hier ehrlich sein. Ordentlich bewusst, anderen Namen, beten wir für diese Menschen. Das ist ein großartiges Zeichen, dass wir diesen Menschen untergeordnet sind. Und wie gesagt, unsere Kultur wertschätzt Unterordnung nicht. Diese Welt feiert eher, was ist das Wort? Individualismus. Nicht wahr? Ich bin ich und ich will, dass keinem mir sagt, was zu tun ist. Und ich will mein Leben so gestalten. Und doch, dieses Prinzip ist denkt bei Gott. Und so, wenn wir bei Gott anfangen, er hilft uns eben auf allen Ebenen in unserem Leben, dass wir lernen, was es heißt, uns andere Menschen zu unterordnen. Mann, das war ein Thema damals auf der Bibelschule bei uns. Wo Melanie und ich saßen zusammen. Und es war irgendwie ein Offenbarungsmoment für mich. Unterordnung, hört gut zu, Unterordnung ist erst Unterordnung. Unterordnung ist erst in dem Augenblick wirklich Unterordnung, wenn ihr eine andere Meinung seid. Das heißt, in dem Augenblick, wo du genau dieselbe Meinung bist wie dein Vorgesetzter, ist alles gut. Aber in dem Augenblick, wo du eine andere Meinung bist, heißt es in dem Augenblick, wirklich Unterordnung. Macht das Sinn? Und hier prüft Gott unser Herzen. Wie reagieren wir in dem Augenblick? Vor einigen Jahren, wir als Leidenschaftsteam in dieser Gemeinde, wir wussten, wir haben eigentlich schwammige Dinge, Maßstäbe in Bezug auf Was sehen wir für unsere Leidenschaft in dieser Gemeinde? Weil wir wissen, also in Gottes Wort, also wir stehen ganz fest in seinem Wort, gewisse Maßstäbe, wonach wir uns streben sollen. Das heißt nicht, dass wir vor allen sein müssen. Und wir sind immer so, so spezifisch in Bezug auf unser Wortlaut. Wenn wir mit jemandem sprechen und sie treten in eine neue Position hinein in Bezug auf, sie leiten ein Team oder sie leiten eine Kindergruppe. Und so vor einigen Jahren, wir sind hingegangen und wir haben uns hingesetzt und wir haben eine Art Ehrenkodex aufgeschrieben für unsere Teamleiter hier in dieser Gemeinde. Und dann sind wir hingegangen und dann für alle, die dienen, wir haben es ein bisschen so ein bisschen runtergeschraubt auf eben wenige Dinge, worauf wir so richtig achten müssen. Okay? Und Mann, ich habe nicht erwartet, dass mit der Zeit, also, wo Menschen manchmal Probleme mit diesen, und doch jeder einzelne von diesen Dingen, die aufgeschrieben haben, stehen in Gottes Wort. Aber Menschen wollen sich nicht diese Dinge unterordnen. Und wir wollen eigentlich dadurch zeigen, wir haben einen klaren Weg, auf den wir gehen wollen. Und wo andere Menschen leiden, wir möchten gerne, dass sie sich bemühen, Vorbilder zu sein. Und deswegen sind wir hingegangen, wir haben diesen Ehrenkodex auf Platz gebracht, damit wir gesetzlich sind, überhaupt nicht, damit wir biblisch und korrekt. Paulus hat eine sehr klare Ordnung und Liste gebracht in Bezug auf die Ältesten der Gemeinde. Zum Beispiel, sie sollen gute Pflege sein. Sie sollen ihre Kinder gut erziehen können. Nicht, dass ihre Kinder perfekt sind, aber dass sie sich bemühen, göttliche Vorbilder für ihre Familie zu sein. Und das hat Paulus angesprochen. Und so, diese Punkt ordentlich bewusst anderen in der Autorität unter, das ist ein Prüfstein für unser Herz. Glaube ich das Gott, dass es deine Weisheit ist? Nummer 5, oder eigentlich vielleicht zuerst diesen Vers, nicht uns her, sagt er, nicht uns, sondern dir allein, steht auch hier zu. So, ich ordne mich hier unter, ganz kurz, nicht uns, sondern dir allein. Begrüße Feedback und Korrektur anderen.
Oh, wer liebt das? Keine Liebe.
Oder wir stellen die Frage, hey, kannst du mir deine Meinung sagen? Wenn es euch geht, wie es mir so manchmal geht? Du willst es hören, aber du willst es nicht wirklich hören. klassisches Beispiel, ich ziehe mich an und vielleicht habe ich ein Meeting oder vielleicht sogar eben sonntags, also für den Sonntagsgottesdienst, ich ziehe mich an. Und ich meine, cooles Outfit. Das hatte ich bestimmt gedacht, also heute Morgen, ja. Aber ich war es nicht. Es war Melanie. Weil in dem Augenblick, wo ich mich angezogen habe, fast jedes Mal, ich gehe zu Melanie hin, manchmal zu meinen Jungs oder zu meiner Tochter. Und wie sehe ich aus? Ist das gut? Ist das zu leger? Ist das zu schick, also sehen wir uns ein bisschen mittelweg. Und dann Melanie sagt, sehr, sehr oft, aber nicht mit diesen Schuhen. Nee, es sieht einfach nicht gut aus. Und wisst ihr, wie ich oft reagiert habe in der Vergangenheit? Wie ich oft reagiere? Im aller Ernst, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Gell? Und ich wollte die Meinung hören, aber ich wollte es nicht wirklich hören. Und doch in Bezug auf vielleicht gravierende Themen in unserem Leben, wollen wir wirklich den Feedback und Korrektur anderen hören. Wenn du Menschen in deinem Leben hast, und wenn du nicht vertrauenswürdige Menschen in deinem Leben hast, dann erwarten sie alle. Aber wenn du Menschen in deinem Leben hast und ein Mentor zum Beispiel, und du stellst die Frage, wie sieht es aus in meinem Leben? Und er sagt es dir. Und dann wirst du beleidigt. Aber er wollte dir helfen. Und wie oft haben wir nicht in der Vergangenheit erlebt, wo wir als Pastoren, aus Leiden, über ein Team oder wie auch immer, wir sehen etwas. Und wir denken, das will ich kaputt machen oder das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir sprechen etwas an. Und die Menschen wollen das nicht hören. Wie oft haben Menschen nicht eine Gemeinde verlassen, in dem Augenblick, weil gewisse Dinge angesprochen worden sind. Und ich will ganz ehrlich sein, manchmal Menschen sprechen Dinge an und es war Fehlplatz. Okay, lass uns ehrlich sein. Ich höre manchmal, was manche Menschen in dieser Gemeinde andere Menschen sagen, und ich denke, sei nicht so gesetzlich, bitte. Und es treibt Menschen quasi aus der Gemeinde heraus und schiebt sie quasi aus der Gemeinschaft, also von Gottes Haus heraus. Und das soll auch nicht sein. Aber wenn du merkst, wenn du dein Herz prüfst, das ist wirkliche Weisheit. Sei offen dafür und sei offen für diese Korrektur. Wenn du dich willig ermahnen lässt, gehst du den Weg zum Leben. Wenn du keine Warnung hören willst, gehst du in die Irre. Wenn du lernen willst, musst du die Zurechtweisung sogar, das ist ein starkes Wort, lieben. Wenn du lernen willst, musst du diese Korrektur lieben. Es ist dumm, sie zu hassen. Nur der Dummkopf geht auf diesen Weg. Nimm es in Anspruch. Bearbeite das Ding zusammen mit Gottes Hilfe. Und geh vorwärts in deinem Leben. Nummer 6. Nimm den niedrigsten Platz an. Wow, das will auch keiner hier so richtig. Ich will das auch nicht. Aber das ist Gottes Weisheit. Gottes Weisheit. Was heißt das? Nimm den niedrigsten Platz an. Spiel dich nicht auf vor dem König, wieder hier in die Sprüche. Und verlange keinen Platz unter den Fürsten. Was? Ich will, dass Gott nicht erhört. Aber anhand von seinen Taten, anhand von seinem Weg, anhand von seiner Taktik. Manchmal wir wollen eben wie diese Wurm, wir möchten also irgendwie da reinkriechen und wir sprechen mit diesem Mensch zum Beispiel und hoffentlich, also komme ich dann vorwärts in der Firma anhand von dieses Gespräch und ich benutze das und es ist ein Hebel und ich komme dann deswegen vorwärts. Spiele ich nicht vor den König und verlage keinen Platz in den Fürsten. Es ist besser, das ist Gottes Weisheit, es ist besser, wenn man dir einen guten Platz anbietet. Warum? Weil sie erkannt haben, du bist ein Mann des Charakters. Du bist vertrauenswürdig. Du bist eine Frau voller Integrität. Wie in Sprüche Kapitel 31, diese Art Frau, lies mal nach. Es beschreibt diese glückliche Frau. Es ist besser, wenn man dir einen guten Platz anbietet, als auf einen schlechteren Platz verwiesen und so öffentlich beschämt zu werden. So Gott will uns eben vor diese Blamierung auch steuern. Er möchte uns das ersparen. Habe absichtlich oder habe bewusst mit Menschen zu tun. Bewusst. Ich entscheide mich dafür. Die von einer niedrigen Gesellschaftsschicht sind. Meine Lieben, es öffnet deine Augen zu einer ganz anderen Welt. In dem Augenblick, wo du dich hinsetzt, mit jemandem, der so viel. Du meinst, dass du es schwer hast, weil du vielleicht letzten Monat ja gerade diese Autofälle nicht kaufen konntest für ein schickes Auto oder wie auch immer. Setz dich hin mit jemandem und vielleicht eine alleinerziehende Frau und sie kämpft überhaupt darum, dass sie überhaupt ein Stromrechnung bezahlen kann. Das öffnet eine neue Welt für dich. Und auf einmal siehst du ihn ganz anders und du schätzt ihn ganz anders in dem Augenblick. Deswegen in ein paar Wochen, am 13. März, am 13. Juli, ist ein Samstag, wir machen Be the Change. Be the Change aus ganzer Gemeinde. Ich meine aus ganzer Gemeinde. Ich meine aus ganzer Gemeinde. Und ich betone das, weil in dieser Gemeinde sind Hunderte von Menschen. Und mein Herz ist, dass ich will, dass jeder davon schmeckt. Was es heißt, zum Beispiel in einem Seniorenheim mit älteren Menschen, in unserer Gesellschaft, jungen Menschen. Sie setzen sich hin mit älteren Menschen die schon so viel Lebenserfahrung gesammelt haben und sie sind abgeschoben in unsere Gesellschaft und sie sitzen irgendwo in den Seniorenheim. Und ich denke, was ist das in unserer Gesellschaft? Dass wir ältere Menschen entehren und sie werden abgeschoben und sie werden nicht mal besucht. Und junge Leute, wir können uns hinsetzen und wir können Fragen stellen und wir können die Weisheit anzapfen in den Augenblick. Mein Papa hat es mir immer vorgelegt. Wir haben immer zu Thanksgiving, bei uns in den USA, es gibt eine große natürlich Feier, immer Ende November, Thanksgiving. Und wir haben immer Kontakt gepflegt mit welchen in der Altersheim bei uns in der Nähe. Und immer zu Thanksgiving haben wir eine oder mehrere ältere Leute bei uns zu Thanksgiving zu Hause eingeladen. Und einmal, die Bieder, die sie. Und sie hat irgendwie irgendwas mit dem Haus oder mit dem, keine Ahnung, und sie müsste ständig hopsen. Und so die ganze Mahlzeit hat sie, also die ganze Zeit, und für mich, ich bin als Teenager, kostbare Dame, irgendwas bekommen hat über den Jahren, aber eine kostbare Dame, meine Eltern haben sie geliebt und wertgeschätzt. Haben bewusst mit anderen Menschen zu tun, die von einer niedrigen, und muss nicht unbedingt eine niedrige Gesellschaft, Schicht sind, aber überhaupt einfach mit anderen Menschen außerhalb deiner normalen Einflusssphäre. Und es wird bedeuten für dich, eine ganze Welt geht auf. Wir haben diesen Vers gelesen, jetzt in einer anderen Übersetzung, nimmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf. Er wurde sogar ein Sklave gleich. Das war Jesus. Entscheidend, das passt also gut zusammen mit Nummer 7, aber entscheide dich, anderen zu dienen. Es ist eine von unseren vier Säulen als Gemeinde. Wir bauen auf vier bestimmte Säulen diese Gemeinde. Der eine, es heißt, einen Unterschied zu machen. Ich habe einen Kollegen auf der Schule damals gehabt und er hieß Russ Brandt und ich war oft bei ihm am Wochenende nachten. Und vielleicht habe ich mal diese Geschichte erzählt. Aber Russ hat was an sich gehabt und ich weiß nicht, ob er es nicht gecheckt hat oder wie auch immer, aber ich würde bei ihm übernachten, Freitag am Samstag zum Beispiel, und wir würden immer einen Film gucken. Und Russ, er würde immer sofort beim Film gucken, später abends, er würde sofort einschlafen. Also sofort. Also es war irgendwie, das ist genau wie ein Glück, und es ist so, es ist irgendwie, es ist gar nicht gegeben, abends, wenn du einen Film anmachst, und er sagt, so einfach aus. Alle Lichter sind aus. Und Russ, er war genauso, und ich war ganz bei ihm, und er würde einschlafen, und bevor er den Film überhaupt, das war damals was in DVD, bevor er überhaupt den DVD gestartet hat, er würde für sich eine Decke holen, ein Kopfkissen, er würde sich hinlegen, Film starten, innerhalb 10 Minuten aus. Ganz alleine in diesem dunklen Wohnzimmer, keine Decke, kein Kopfkissen. Und so, sehr oft, tatsächlich, ich bin ins Bad gegangen und ich habe mir eine ganz große Badetuch geholt. Und der Morgen ist aufgewacht, also unter meiner Badetuch, und er hat es nicht mal gemerkt. Entscheide dich, anderen zu dienen. Wir müssen weg von selbst schauen und hin zu anderen. Und das menschliche Herz ist in bester Form. Wenn es dient. Das menschliche Herz in bester Form, wenn es dient. Sei schnell zu vergeben. Vergib schnell. Auch etwas, was wir vor ein paar Wochen hier gelehrt haben. Ich verbringe nicht viel Zeit damit. Aber sei schnell zu vergeben. Zusammenhang mit dem Postgeschichte, Kapitel 7, ich muss an diese Geschichte denken, Stephanus. Einer von den Aposteln, einer von den Jüngern, wurde gesteinigt anhand von seinem Glauben. Der Name entstand für Jesus. Wer ist jemals von einem Stein gekommen? Das tut weh. Gesteinigt zu werden, das tut weh. Wir sehen hier seine Reaktion. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das währenddessen, während in dem Augenblick, wo er gesteinigt wurde, kniet, rief er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Es war nicht jeden, Jesus hat sehr, sehr ähnlich reagiert, als über sein Kreuz ist. Das war ein Mensch, ein gewöhnlicher Mensch, wie du und ich. Ist es möglich? Ist es schnell vergeben? Ist es möglich? Der Erste, der vergibt, ist der Mutigste. Der Erste, der vergibt, ist der Stärkste. Und der Erste, der vergibt, mein Leben, ist der Glücklichste. Wenn wir zuerst vergeben, kultiviere ein dankbares Herz. Wir sind fast fertig, aber das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir wissen, wir sollen dankbar sein. Aber wie es hier heißt, was auch immer geschieht, sei dankbar. Was auch immer geschieht, sei dankbar. Das heißt, wenn ich mein Auto frisch geputzt habe und wir fahren in den Autobahn entlang, ich und Melanie, und sie hockt neben mir und sie fängt an, mit Fingernägeln zu feilen. Frisch geputzten Auto und der Staub geht überall auf den Arm und rüberbrennt. Gott, ich bin dankbar für meine Frau. Hat sie ganz aufgenommen. Was du es vergessen willst. Genau, sei dankbar. Sprich absichtlich gut über andere. Es fällt uns nicht so leicht, in unserer Gesellschaft gut über andere zu reden. Wir reden am liebsten über uns selbst, ja? Und was wir so gut können. Aber das ist nicht der Weg der Demut. Und weil es nicht der Weg der Demut ist, ist es nicht der Weg der Weisheit. Und es verspricht keine Lebensqualität in dem Augenblick. Deswegen ist es nur, dass ich liebe dieses Zitat. Demut bedeutet nicht, weniger von dir zu haben. Es bedeutet, weniger an dich zu denken. Das ist das, was wahre Demut wirklich heißt. Das heißt nicht, oh, ich bin hier wohl und ich bin, nein, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und genau wie Jesus, er wusste, wer er war, aber gleichzeitig, er hat weniger an sich gedacht und mehr an uns. Der ist froh, dass er das getan hat. Deswegen dieser letzte Punkt. Behandle Stolz, hier, wie alles abläuft, behandle Stolz als einen Zustand, der unbedingt das Kreuzeswerk benötigt. Wir müssen es so behandeln. Wir müssen es, ich weiß, es ist ein brutales Wort, aber das Wort Gottes benutzt es. Das heißt, wir müssen dieses Fleisch kreuzigen. Das heißt, wir erlauben diese Dinge nicht. Also wir müssen diesen Stolz behandeln als einen Zustand, Gott, ich brauche unbedingt. Unbedingt. Das, was du freigesetzt hast, das, was du gelöst hast in dem Augenblick, losgelöst hast in dem Augenblick, nämlich deine Kraft, in dem Augenblick, wo du für meine Sünden gestorben bist. Gott, ich brauche so sehr deine Sündenvergebung, ich brauche deine Kraft, ich brauche, die wir vor zwei Wochen gehört haben, ich brauche diese innere Weisheit durch deinen Geist, ich brauche diese Dinge. Und ich kann meinen Stolz nur so behandeln, sonst werden wir abheben. Und Gott sagt, wir müssen uns erniedrigen. Und so kommt der Frieden. So kommt die Freude. So kommt eine gesunde Seele. So kommt Lebensqualität. Lass uns beten.